Deutschland ist ein Land, das gute Ideen exportiert und das ist unsere Lebensgrundlage. Und wenn wir das Thema ganz nach hinten setzen und auch das Ministerium in der Rangliste ganz eher hinten ist als vorne ist, dann machen wir einen großen Fehler, den wir, wenn wir ihn einmal begangen haben, so schnell nicht wieder aufholen. Deswegen unser Petitum, nicht vergessen, das ist der Motor, der langfristig laufen muss. Und an dem dürft ihr eigentlich jetzt nicht so sonderlich sparen. Sondern überlegt euch ganz klug, mit welchen Schritten, mit welcher Politik ihr dieses Forschungs- und Innovationssystem, das gerade ein bisschen kränkelt, wie ihr das wieder auf Vordermann bringt.
Das sagt Professor Uwe Kantner. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und lehrt an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Und er hat noch eine weitere wichtige Aufgabe. Uwe Kantner ist der oberste Innovationsberater der Bundesregierung. In dieser Rolle macht er seit mehreren Jahren auf einen unguten Trend aufmerksam.
Eins darf man nicht vergessen, und das gerät in letzter Zeit immer mehr ein bisschen in den Hintergrund. In den großen Schlüsseltechnologien der Zukunft ist Deutschland nicht in der ersten Reihe, nicht mal in der zweiten. Und das dürfen wir nicht vergessen. Ich meine, Quanten sieht es ein bisschen besser aus, aber allein bei künstlicher Intelligenz sind wir nicht mal in der zweiten Reihe, sondern höchstens in der dritten. Und da muss was geschehen und da braucht man konzertierte Aktionen, um da in der Weltspitze wieder mitspielen zu dürfen.
Und damit herzlich willkommen beim Stifterverband zu einer neuen Folge von Think and Do. Ich heiße Corinna Niebuhr und darf euch durch diese Folge begleiten. Schön, dass ihr dabei seid. Uwe Kantner ist der Vorsitzende der Expertenkommission Forschung und Innovation, kurz EFI. Diese Kommission wurde 2008 von der Bundesregierung berufen. Damit sie wissenschaftlich fundiert die Stärken und Schwächen des deutschen Innovationssystems analysiert. Und das im internationalen Vergleich. Was die Kommission herausfindet, steht im jährlichen Gutachten. Die EFI gibt Optimierungsvorschläge, wie die nationale F&I-Politik besser gelingen kann. Denn die Zeiten sind herausfordernd. Listen carefully.
Wenn ich für meinen Bereich, die Luftfahrt, spreche, dann haben wir hier ein Riesenthema. Wir sehen das wie eine Revolution, die vierte Revolution der Luftfahrt. Wir müssen die Luftfahrt klimaneutral bekommen. Für uns ist absolut wichtig, dass wir weiter auf hohem Niveau forschen. Da brauchen wir Stabilität, Planungssicherheit und Instrumentarien, die funktionieren. Und auf der anderen Seite müssen wir viel stärker in der Umsetzung werden. Wie kommen die guten Forschungsthemen dann auch in der Praxis an? Wie sind Investitionsmechanismen?
Soweit Sabine Klauke, Chief Technology Officer bei Airbus. Nicht nur die Luftfahrt, so gut wie alle Wirtschaftsbereiche stehen vor großen Veränderungen. Parallel belasten Bürokratie und Regulierung die hiesige Wirtschaft, aber auch die Wissenschaft. Gerald Haug, Klimaforscher und früherer Präsident der Nationalen Akademie für Wissenschaften, Leopoldina, sieht einigen Nachholbedarf bei der F&I-Politik.
Wir brauchen eine Vertrauens- und Ermöglichungskultur. Und nicht, und das war doch jetzt ein starker Trend der letzten 10 Jahre, mehr Gesetze, mehr Verordnungen. Die Beauftragten, die treiben uns teilweise in den Wahnsinn.
Günther De Satori sieht noch eine weitere, wirklich große Herausforderung. Er ist Teilchenphysiker und Rektor an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich.
Die Geschwindigkeit der Entwicklungen überfordert uns, und uns meine ich eigentlich alle, zusehends. Und in der Geschwindigkeit der Entwicklung ist diese Suche nach dem Kompromiss auch zwischen Regulierung und Weiterentwicklung schwerer als je zuvor, oder? In dem Moment, wo ich einigermaßen einen klaren Kopf kriege für zur Regulierung, ist die Welt, die ich zu regulieren habe, schon wieder ganz anders. Und das ist vermutlich letztendlich die grundlegende Frage. Wie geht die Gesellschaft mit dieser Geschwindigkeit, mit dieser Beschleunigung um. Klar ist aber, in einer beschleunigten Situation, wenn ich stehen bleibe, dann fährt der Zug ab. Also Europa, bitte lasst uns mitlaufen, mitgehen, mitbestimmen, wo es hingehen kann.
Damit das F&I-System schneller und besser funktioniert, braucht es mehr Austausch zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Die Akteure sollten sich mehr abstimmen und gemeinsam handeln. Das sind erklärte Ziele des Gipfels für Forschung und Innovation. Dieser Gipfel wird gemeinsam vom Stifterverband mit der IFI, Leopoldina und Volkswagen Stiftung organisiert. Die Partner haben mit dem Gipfel ein hochrangiges Debattenforum mittlerweile etabliert. Nach dem jährlichen Gipfel erarbeiten die Akteure Impulspapiere und Handlungsempfehlungen an die Politik am Puls der Zeit. Es geht darum, dass Deutschland ein guter Ort für innovationsbasierte Wertschöpfung bleibt und wissenschaftliche Durchbrüche wirklich gelingen. Bernd Montag, Vorstandsvorsitzender von Siemens Healthineers, wünscht sich generell hierfür bei allen Akteuren mehr Einsatz.
Es geht darum, dass wir in Summe ein Klima der Freude auf Zukunft, ein Klima auch der Leistungsbereitschaft, ja, und ein Klima des Besinnens auf die eigenen Stärken wieder schaffen und aus diesem Negativkreislauf, in dem wir uns bewegt haben, auch stimmungsmäßig rauskommen.
Ein wichtiges gemeinsames Impulspapier von Stifterverband Leopoldina und Volkswagen Stiftung trägt den Titel Innovation beschleunigen. Es enthält Handlungsempfehlungen an die Bundesregierung, wie diese Barrieren beim Transfer guter Forschungsergebnisse in die Praxis gezielt abbauen kann. Denn die Politik kann sehr viel gestalten und damit auch verbessern. Der Präsident des Stifterverbandes, Michael Kaschke, gibt Einblicke.
Was muss die Politik tun? Ich glaube, es sind drei Punkte zu nennen, die ich persönlich für wichtig finde. Das erste, wir brauchen einen deutlich engeren Schulterschluss zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Das muss befördert werden, finanziell, aber auch strukturell. Dazu brauchen wir wirklich einen echten Bürokratieabbau. Da reden wir in der Wirtschaft von, aber der gilt genauso für die Wissenschaft. Und dass wir Finanzierungsbeschränkungen, Investmentsbeschränkungen der Privatwirtschaft, aber auch von Stiftungen in Forschung und Innovation abräumen, damit wir dort auch finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, die über die staatlichen Mittel hinausgehen.
Und damit zurück zu Professor Uwe Kantner und zum aktuellen Jahresgutachten der Expertenkommission Forschung und Innovation. Sollten Militär und zivile Forschung in Anbetracht der geopolitischen Entwicklungen zusammen betrachtet werden? Kann Deutschland von einer fein dosierten Industriepolitik profitieren? Und welche Schlüsseltechnologien könnten Deutschland und Europa einen Befreiungsschlag bringen für mehr Souveränität? All das erklärt Uwe Kantner im nachfolgenden Gespräch. Herr Kantner, ich freue mich, dass Sie da sind. Universitäten und Wissenschaftler in den USA stehen aktuell ziemlich unter Druck. Die Trump-Regierung stellt Forderungen. Sie waren gerade in New York. Was haben Sie dort gehört? Wie ist die Stimmung so in der Wissenschaft?
Ja, die Kolleginnen und Kollegen in den USA sind sehr ruhig gedämpft, würde ich mal sagen. Wenn man sie fragt, kann man offen drüber reden, wird gesagt, natürlich kann man offen drüber reden. Wenn man aber dann zum Thema kommt, wird das relativ stark ausgeschwiegen, geht nicht tief rein. Diese extreme Ruhe um das Thema hat auch mit Angst zu tun. Das kriegt man so in bilateralen Gesprächen mit, dass man Angst hat, dass man dann identifiziert wird und was weiß ich, Angst hat, des Landes verwiesen zu werden, den Job zu verlieren, wie auch immer. Also sind sehr viele Ängste einfach da, die vielleicht manchmal auch nur so halb gut begründet sind, aber sie sind einfach da, weil die Verunsicherung groß ist. Man hofft immer, dass irgendwo noch ein Knall kommt und dass es wieder rückgängig gemacht wird. Aber die Hoffnung ist, glaube ich, schon auch ein bisschen am Sterben. Also es ist eine sehr, sehr unsichtige Situation. Man weiß auch gar nicht ganz genau, wo es hingeht. Jeden Tag eine neue Überraschung. Und darauf müssen sich die Leute jetzt auch einstellen. Ganz, ganz schwer.
Es
wird ja auch immer davon gesprochen, dass man die klugen Köpfe braucht. Und der Brain Drain in den USA könnte sich ja tatsächlich auch verstärken. Ist jetzt vielleicht auch weit gegriffen, aber wenn sich das jetzt weiter verschlechtert, sollte denn Europa da aktiv oder auch Deutschland aktiver jetzt so ein Brain Gain anstoßen? Und wie könnte man das machen?
Gut, wir haben ja in vielen Bereichen, sind wir ja nicht, auch im wissenschaftlichen Bereich, im Innovationsbereich sind wir nicht mit vorne dran. Deutschland, Europa, die ganzen Mitgliedsländer. Und wenn man jetzt merkt, dass anderswo Wissenschaftler oder auch Unternehmerpersönlichkeiten, Erfinder da nicht mehr leben wollen, sondern wollen lieber woanders das machen, weil sie dann mehr Freiheiten haben und, dann sollte man sicherlich die mit offenen Armen auch empfangen. Das sollte man nicht dagegen sein. Ich meine, ich finde, das muss man mal auch gleich dazu sagen, ich finde es dramatisch, wenn das amerikanische Wissenschaftssystem zusammenbricht, weil 75%, das war ja die Umfrage bei Nature, 75% der Leute überlegen, es sich vorstellen könnten zu gehen. Naja, von der Intention zu einer Tat ist immer noch ein Schritt, aber trotzdem, zumindest haben die das im Kopf. Also wenn die alle gehen würden, dann würde das Wissenschaftssystem der USA zusammenbrechen. Das wollen wir vielleicht auch nicht unbedingt. Aber trotzdem ist es ein guter Punkt, jetzt zu sagen, machen wir unser Wissenschaftssystem attraktiv, machen wir gute Rahmenbedingungen, versuchen wir auch, jetzt gehe ich mal auf Deutschland, unser System vielleicht eher an das anglosächsische System anzupassen. Wir machen das ja anders. Lehrstuhlsystem, Departmentsystem und so weiter. Es gibt ja viele Unterschiede, die ja auch einen Wechsel aus dem einen ins andere System ja schwierig machen. Da gibt es sehr viele formale Hürden, die mit den Gehältern zu tun haben, mit den Ruhegehältern und. Das ist alles kompliziert. Wenn das dadurch verändert wird und wir dadurch auch moderner werden und attraktiver werden, dann ist das, glaube ich, vollkommen richtig. Sicherlich, was wir nicht machen können, das wird nicht so, zumindest nicht ohne zusätzliche Ressourcen. Das deutsche Hochschulsystem, das deutsche System der außeruniversitären Forschungseinrichtungen sind natürlich nicht so finanziell aufgestellt, dass wir jetzt große Massen an Wissenschaftlern aufnehmen können. Da muss man eine Strategie haben, wie man das tut. Da muss es zusätzliche Gelder geben, da muss es zusätzliche Infrastruktur dann geben. Und das aufzubauen ist natürlich nicht etwas, was man von jetzt auf gleich machen kann. Ja, da muss man einen guten Plan dafür haben. Ich hoffe nur, dass die Bundesregierung und dass Europa, vielleicht sagen wir es mal lieber so, dass Europa so einen Plan aufbaut und das dann auch dann gut fährt.
Na, wo stehen wir aktuell? 24 Forschungsorganisationen haben jüngst Alarm geschlagen, dass sich Deutschland in einer Polykrise befindet. Was passiert da gerade und warum ist die Situation ernst?
Wir haben eine wirtschaftliche Rezession mit allen Schwierigkeiten. Wir haben eine starke Fokussierung auf Verteidigungsbereitschaft. Mit vielen Ressourcen, die dorthin gelenkt werden müssen, damit man verteidigungsbereit ist und verteidigungsfähig ist. Es findet ein Riesenstrukturwandel in dieser Gesellschaft statt. Und das Ganze muss jetzt irgendwie zusammengebracht werden. Und das passt nicht zusammen. Den Strukturwandel und die Verteidigungsbereitschaft kriegen Sie nur hin, wenn die Wirtschaft boomt. Wenn die Wirtschaft richtig gut funktioniert. Wenn die Unternehmen Profite machen, wenn die Steuern zahlen, wenn der Haushalt ausreichend aufgestellt ist. Wenn die deutsche Wirtschaft so stark ist, dass der deutsche Staat locker Kredit aufnehmen kann für alle möglichen Aktivitäten. Gerade im militärischen Bereich, denke ich mal, kommt ohne die Kreditaufnahme nicht durch. Und das findet zurzeit einfach nicht statt. Den Strukturwandel kriegen wir nicht richtig in den Griff, weil wir nicht die richtigen politischen Instrumente einsetzen, um ihn in den Griff zu bekommen. Ich nehme einfach das Beispiel Automobilindustrie. Wir wissen, dass die Automobilindustrie zurzeit krankt. Man hat viel zu spät begriffen, dass der fossile Verbrennungsmotor, dass es der nicht mehr ist, der fossilbetriebene, sondern dass man auf alternative Systeme gehen muss. Das hat man jahrelang nicht richtig ernst genommen. Jetzt hat der Weltmarkt aber entschieden, dass die fossile Antriebstechnologie wahrscheinlich doch nicht die ist, die letztendlich obsiegen wird. Und die deutschen Unternehmen haben da erhebliche Schwierigkeiten mitzubekommen. Mit der Konsequenz, man muss kleiner werden, man muss Leute entlassen, man muss Standorte schließen. Und wenn jetzt die Politik anfängt, das zu stützen und dagegen zu arbeiten, gegen diesen Strukturwandel, dann macht man genau das Falsche. Man muss das eigentlich befördern und muss die sozialen Kosten, die entstehen, dass Menschen auf einmal nicht mehr bei den Automobilunternehmen beschäftigt sind, sondern möglicherweise woanders eine Beschäftigung finden sollen, diese Prozesse muss man unterstützen. Wenn man das besser macht und den Leuten die Angst nimmt vor dem Strukturwandel, dann wird man auch viele politische und gesellschaftliche Probleme in den Griff bekommen können, die uns ja auch drohen und die uns ja bei den Wahlergebnissen auch, wo da auch dokumentiert wurde, wo da der Fehler im System liegt. Also das ist ein riesengroßes Problem. Ich habe ganz großen Respekt vor der Bundesregierung, die das jetzt angehen muss. Das ist eine fast unmenschliche Aufgabe, das irgendwie hinzubekommen. Aber ich kann nur hoffen, dass sie klug genug sind, dass sie den alten politischen Stiefel nicht mehr fahren, sondern einfach versuchen, mit neuen Konzepten relativ schnell ein Zeichen zu setzen, wir laufen in die richtige Richtung. Dann ist noch nicht alles gelöst. Schon klar, dass der Strukturwandel braucht seine Zeit. Aber dann hätten wir diese Ressourcen. Und das heißt, ökonomische Stärke zuerst, und zwar auf Gebieten, die modern sind und nicht in Gebieten, die man als Auslaufmodelle bezeichnen muss.
Damit man einfach auch internationale Märkte erobern kann damit.
Was hat denn Deutschland zu verkaufen, außer unseren Grips und unsere Innovationen? Und wir haben davon ja gelebt. Wir waren ja Exportweltmeister, auch volumenmäßig. Mittlerweile ist es China geworden, aber zweiter Platz ist ja auch nicht schlecht. Aber wir haben bei der Exportquote ja gemerkt, dass es runtergegangen ist. Das heißt, unsere Produkte sind nicht mehr wettbewerbsfähig genug. Und wenn wir da jetzt nicht dagegen anstehen, dann rutschen wir automatisch in die zweite oder in die dritte Klasse. Da geht man auch nicht unter, aber es geht uns nicht mehr so gut wie vorher. Und das wird dann großen Unmut erregen. Und dieser Unmut mag sich dann politisch auch negativ bemerkbar machen, was viele von uns vielleicht gar nicht wollen.
Auch das EFI-Gutachten 2025 zeigt auf, die Kraftmaschine der Vergangenheit ist angeschlagen. Damit ist das Forschungs- und Innovationssystem in Deutschland gemeint. Wie müssten diese Schwachstellen im F&I-System aus Sicht der EFI jetzt angegangen werden, ganz konkret?
Na gut, es gibt viele Punkte, aber der wichtigste Punkt ist, glaube ich, der. In den letzten Wochen bei den Koalitionsverhandlungen ist das Thema Forschung, Innovation, Wissenschaft nicht auf der höchsten Prioritätsstufe, in den Medien zumindest gewesen. Es gab diese eine Arbeitsgruppe, natürlich, die haben natürlich miteinander geredet, aber ansonsten war das nicht das große Thema, sondern es war Migration, es war der Ukraine-Krieg, das USA-Dilemma, das wir jetzt haben, das sind alles wichtige Punkte, das ist alles klar. Aber man darf, also Deutschland ist ein Land, das gute Ideen exportiert und das ist unsere Lebensgrundlage. Und wenn wir das Thema ganz nach hinten setzen und auch das Ministerium in der Rangliste ganz eher hinten ist als vorne ist, dann machen wir einen großen Fehler, den wir, wenn wir ihn einmal begangen haben, so schnell nicht wieder aufholen. Deswegen unser Petitum, nicht vergessen, das ist der Motor, der langfristig laufen muss. Und an dem dürfte eigentlich jetzt nicht so sonderlich sparen. Ich will nicht sagen, dass die Etats größer werden müssen. Das Forschungsministerium hat einen Etat von 22 Milliarden ungefähr. Mit dem neuen Zuschnitt geht das ein bisschen hin und her, aber sagen wir so, das muss jetzt nicht doppelt so viel sein, sondern überlegt euch ganz klug, mit welchen Schritten, mit welcher Politik ihr dieses Forschungs- und Innovationssystem, das gerade ein bisschen kränkelt, wie ihr das wieder auf Vordermann bringt, weil das wird sich dann mit einer guten Transferstrategie in den ökonomischen Erfolg umsetzen. Und wenn ihr den habt, dann könnt ihr alle Krisen, die dann da kommen, ob es nun Ukraine ist oder USA ist oder ob es das Klima ist und so weiter, das sieht ja auch zurzeit nicht so besonders gut aus, da habt ihr auch die Mittel, um dagegen was zu tun. Bloß wenn die Wirtschaft krankt, dann könnt ihr so viele Wünsche haben, wie ihr wollt. Das wird einfach hinten und vorne nicht funktionieren. Und diese Höhersetzung von Forschung, Innovation und Technologie, gut, ist natürlich das EFI-Thema. Klar, ist pro domo gesprochen, ich gebe das ja zu. Aber trotzdem glaube ich, dass das in der Diskussion der letzten Wochen eher nachrangig war. Und meiner Ansicht nach gehört das viel, viel weiter nach vorne. Und wir hoffen einfach, dass jetzt auch Leute da an die entscheidenden Stellen kommen, die sich dann dafür interessieren und es nicht nur als politische Hausaufgabe sehen, das jetzt einfach zu machen, sondern einfach als politische Passion sagen, ich hänge mich wirklich dahinter rein und ich sehe, wo das hingehen muss und da will ich auch wirklich Marken setzen. Das wünschen wir uns.
Die Expertenkommission für Forschung und Innovation, kurz EFI, schaut sich ja die deutsche Forschungs- und Innovationspolitik Jahr für Jahr sehr genau an. Was hinterlässt uns denn die F&I-Politik der 20. Legislaturperiode, also der Ampelregierung? Hat die das F&I-System in Deutschland weitergebracht?
Ja, wenn man es in einem Satz sagt, nein. Ich meine, wir hatten Anfang der letzten Legislatur ja die Zukunftsstrategie Forschung und Innovation, die haben wir ja gelobt. Da stand das Richtige drin, da stand die richtigen Strukturen drin. Und also das hat man, glaube ich, alles sehr gut auch dort angesprochen. Und danach wurde die Strategie einfach nicht gelebt. Sie wurde nicht umgesetzt. Da hat nicht viel stattgefunden. Und das ist das Problem, das die Ampelkoalition hatte. Die Umsetzung eigentlich in einer guten Strategie. Da hat man fast auf allen Ebenen ist man da nicht vorangekommen. Die Sprint hat man verbessert. Das ist vielleicht zum Beispiel, Sprintfreiheitsgesetz ist gekommen. Das lag aber auch in der Luft. War natürlich auch ein komplizierter Prozess. Ich will das auch jetzt gar nicht kleinreden. Das hat schon funktioniert. Aber viele andere Dinge sind einfach auch liegen geblieben. Die Deutsche Agentur für Technologie und Innovation gibt es bis heute nicht. Forschungsdatennutzungsgesetz ist noch nicht fertig und so weiter. Also viele Dinge sind liegen geblieben, weil man einfach zu langsam war und man auch letztendlich kein Konzept hatte, was eigentlich jetzt wirklich gefördert werden muss und in welche Richtung man gehen möchte. Also man hat so ein bisschen ein Priorisierungsproblem gehabt. Ich kann mich gut erinnern, dass alle 3 Wochen oder so ähnlich immer wieder eine neue Technologie als das allein Seligmachende angepriesen wurde, ob es nun die Fusionstechnologie ist oder Wasserstoff oder dann wieder KI und dann Quanten und dann ging es wieder im Kreis rum. Und das wurde dann immer groß zelebriert fast, würde ich sagen. Und danach ist einfach nicht mehr viel passiert. Und das hätte man geschickter machen müssen. Also da ist, glaube ich, ein riesen Fehler gemacht worden.
Welche Fehler dürfen jetzt wirklich nicht mehr gemacht werden?
Kluge Strategie aufschreiben und sie tagtäglich leben. Diese Forschungsstrategie, Hightech-Strategie soll sie ja heißen, die sollte eine Strategie sein der gesamten Bundesregierung und nicht nur des BMFTR, Raumfahrt. Also sollte eine Strategie der gesamten Bundesregierung sein, wo alle Ressorts je nach Thema auch mit eingebunden sind. Das hatten wir schon immer vorgeschlagen, dass man das so machen soll. Und es muss so aufgeschrieben werden, dass wenn es dann zum Schwur kommt, wenn man bestimmte dann Maßnahmen durchführen will und durchführen muss, im Konzert der verschiedenen Ressorts, dass dann auch keiner mehr zurückziehen kann und sagen muss, ich habe gerade was anderes vor. Was ja in der letzten Periode auch passiert ist und in der Legislaturperiode ist es ja auch bei der Hightech-Strategie 2025 ist ja genauso passiert, dass man dann, wenn es zum Schwur kam, gesagt hat, BMBF, mach mal und wir ziehen uns raus. Und das darf eben nicht mehr passieren, denn die moderne Forschungs- und Innovationspolitik ist nicht die Politik des Forschungsministeriums, sondern die Politik einer gesamten Bundesregierung, weil sie neben der Subventionierung von irgendwelchen Aktivitäten ganz viele Rahmenbedingungen brauchen. Dann ist das Justizministerium drin oder das Umweltministerium oder ein Digitalministerium. Also die, je nach Thema sind die dann auch mit involviert und müssen da ihre Expertise und auch ihre Ressourcen oder ihre Haushalte dann auch mit einbringen. Und wenn das gelingt, dann glaube ich, kann man einen großen Sprung machen. Denn eins darf man nicht vergessen. Und das gerät in letzter Zeit immer mehr ein bisschen in den Hintergrund. In den großen Schlüsseltechnologien der Zukunft ist Deutschland nicht in der ersten Reihe, nicht mal in der zweiten. Und das dürfen wir nicht vergessen. Ich meine, Quanten sieht es ein bisschen besser aus, da kommen wir nachher vielleicht nochmal drauf zu sprechen, aber allein bei künstlicher Intelligenz sind wir nicht mal in der zweiten Reihe, sondern höchstens in der dritten. Und da muss was geschehen und da braucht man konzertierte Aktionen, um da in der Weltspitze wieder mitspielen zu dürfen, was Deutschland in den letzten 50, 60 Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg ja durchaus geschafft hat. Aber momentan sind wir eher auf dem Weg nach hinten, uns hinten anstellen zu müssen.
Durch die ganzen aktuellen politischen Entwicklungen, dass einfach die USA kein verlässlicher Partner mehr für Europa ist, rückt ja auch das Thema Militär wieder in den Fokus mehr. Die EFI schlägt vor, zivile und militärische Forschung zusammenzudenken. Ist das in Deutschland noch ein No-Go oder ändert sich da gerade etwas?
Mit dem Ausbruch der Ukraine-Krise, mit den kriegerischen Aktivitäten dort und auch dem Gefühl, dass nicht nur die Ukraine bedroht ist, sondern ganz Europa bedroht ist und Deutschland auch, ist natürlich schon ein Bewusstsein gekommen, dass das Militärische jetzt wieder eine wichtigere Rolle spielen muss. Und das muss man, glaube ich, mal als gegeben hinnehmen. Und wenn man dann sagt, wie organisiere ich das eigentlich, wie bringe ich eine moderne Verteidigungsbereitschaft hin, dann muss man an Forschung und Innovation auch denken. Und dann sind es eben nicht nur Helme und Panzer und Kanonen und Granaten, sondern es sind alle modernste Technologien, die da eingesetzt werden, im Internetbereich, im Cyberbereich und. Und diese Technologien haben eben diesen Dual-Use-Charakter. Und deswegen war es unser Argument, na ja, wenn das schon so ist und wenn das schon so wichtig ist, das akzeptieren wir auch, dann muss man es so organisieren, dass man das nicht doppelt erforscht. Es kann nicht sein, dass ich eine Satellitenforschung militärisch mache und eine Satellitenforschung zivil, wobei die gleichen Geräte rauskommen, die nur unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Es gibt dann kleine Unterschiede hier und da, aber sagen wir, das Gros muss eigentlich, kann man gemeinsam erforschen. Und deswegen haben wir vorgeschlagen, das eher zusammenzulegen Und jetzt sieht es ja auch aus, möglicherweise, dass es eine Agentur dafür gibt, die sowas tut und so weiter. Ich glaube, dass das schon der richtige Weg ist. Und ein Umdenken, naja, Gott, man kann versuchen, das mal abzuziehen anhand der Zivilklauseln an Hochschulen, die dann abgeschafft werden oder nicht mehr gelebt werden. Das müsste man mal abzählen. So was ich gehört habe, ohne statistische Evidenz dafür zu haben, dass doch mehr und mehr Hochschulen eigentlich dann von dieser Zivilklausel Abstand nehmen oder sie einfach, sagen wir mal, ruhen lassen und sagen, naja, müssen wir jetzt auch anders machen. So gesehen ist ein Umdenken schon da. Und jetzt muss man sehen, wie man das weiterentwickeln kann.
In den USA ist das ja eigentlich schon immer auch so eine Kopplung gewesen, ne?
Der Erfolg der USA auf der Innovationsseite, auf der Technologieseite, auch auf der wirtschaftlichen Seite hat sehr, sehr viel mit militärischer Forschung zu tun gehabt. Also das ist die DARPA, die Mutter quasi dieser Agenturen, wo die Sprint ja nur ein kleines Geschwisterchen irgendwo ist, das hat ja den Erfolg der USA dann auch mitbewirkt. Das ist jetzt mittlerweile auch dokumentiert. Es ist klar, dass es über diese staatlichen großen Projekte gegangen ist und da waren sehr viele zivile Ableger dabei, die wir jetzt im Computer oder sonst wo alle nutzen können. Ohne diese DARPA damals hätte es das nicht gegeben. Und so gesehen muss man das wahrscheinlich auch zusammen sehen.
Welche Vorteile hätte dieses engere Miteinander verknüpfen von ziviler und militärischer Forschung?
Das ist alles Mögliche. Sie können zu Glas gehen, wenn wir gerade in der Glasstadt auch Jena sind. Glas, Sie können zu Glas gehen. Glas können Sie für Tausende von zivilen Zwecken verwenden, zu Hause oder sonst wo. Sie können es aber auch verwenden für Abwehr von Munition und so weiter, ne, von Geschossen und so weiter. Es hat ein Spezialglas. Ne? Oder auch die Optik. Ne? Optik nun, um irgendwas zu identifizieren, was im Naturraum ist oder sonst wo, eine Optik zu identifizieren, wo ich militärische Operationen mit beobachten kann. Das ist alles Dual Use und das ist wahrscheinlich viel, viel mehr, als wir denken. Und das muss letztendlich, muss man versuchen, das geschickt zusammenzulegen. Also wie man das dann macht, da muss man Bestandsaufnahme machen und ob man das dann in bestehende Forschungseinrichtungen integriert oder ob man eine eigene Sprint für militärische Forschung aufbaut, das ist ja jetzt auch diskutiert worden, das muss man sehen, da muss man klug drüber nachdenken, aber in diese Richtung muss es gehen, ja. Es geht auch um die Effizienz der eingesetzten Euro. Ne? Wie gesagt, ich kann keine Doppelforschung finanzieren, so viel Geld haben wir jetzt auch wieder nicht.
Es gibt ja im EFI-Gutachten immer erstmal auch so eine Einordnung, wie sich Dinge entwickelt haben. Ne? Die Industriepolitik erfährt ja seit einigen Jahren eine Renaissance. Ist das gut für Deutschland?
Die Diskussion um die Industriepolitik ist eine Diskussion, die es schon seit mehreren Jahrzehnten gibt. Und dazu muss man schon sagen, dass man in Deutschland das Wörtchen Industriepolitik eher ein No-Go war. Das sollte man lieber nicht erwähnen. Während in anderen Ländern, ich nehme einfach mal Frankreich für ein Land, ist Industriepolitik einfach ganz, ganz Normales gewesen. Der Unterschied ist einfach der, in Deutschland hat man gesagt, Unternehmen direkt zu fördern und Geld zu geben, damit sie irgendwas machen, ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Das muss man anders machen. Man kann die nicht einzeln fördern, man kann nicht einzelne Industrien bevorzugen und so weiter, sondern man muss es eher gleichmäßig machen, so eine horizontale Politik, wo alle davon einigermaßen gleichmäßig profitieren können. Das war das Denken in Deutschland über viele Jahrzehnte hinweg. Und das ist ein bisschen jetzt am Aufbrechen. Das hat natürlich zu tun mit der europäischen Integration, weil da ja natürlich auch in Brüssel natürlich Industriepolitik gemacht wird. Da kann dann Deutschland auch nicht mehr ganz hinterherhinken. Und selbst Herr Altmaier hat da bereits ein Konzeptpapier aufgeschrieben, Industriepolitik 2030, wenn ich mich richtig erinnere, wo ja solche Elemente schon drin waren. Und wenn man das jetzt mal durchdekliniert und sagt, was heißt das eigentlich, dass wir den ganzen Innovationsbereich, dann in Kurzform heißt das, solange die Industriepolitik ist, eine Politik ist, die bei der F- und I-Politik, in Innovationspolitik, das I trifft, gibt es genug Gründe, warum ich das machen kann. Ja, da kann ich durchaus auch mal spezieller vorgehen und das haben wir dann entwickelt und haben dann auch bestimmte Kriterien an diese Industriepolitik angelegt. Also man sollte mehr horizontale Maßnahmen machen, mehr Rahmenbedingungen machen und wenn man subventioniert, was sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch notwendig ist oder in eine Kofinanzierung reingeht, dann sollte das Ganze katalytisch sein, die Marktakteure sollten aber trotzdem größeren Anteil davon tragen und. Es gibt verschiedene Kriterien, die man dann anlegen kann und dann ist die Industriepolitik auch, glaube ich, auch kein Schreckgespenst mehr. Und ich merke auch in der volkswirtschaftlichen Zunft in Deutschland, dass das durchaus mittlerweile vergleichsweise lockerer gesehen wird. Und wenn es auf Innovation kommt, dann widerspricht man dem eigentlich kaum mehr, würde ich sagen.
Im aktuellen EFI-Gutachten wird angeregt, man sollte eine Foresight- und Monitoring-Einheit speziell für Schlüssel- und Zukunftstechnologien aufbauen. Warum ist das wichtig?
Also diese Idee mit dieser Foresight-Unit ist entstanden im Zuge des Gutachtens 2021, als wir uns mit den Schlüsseltechnologien befasst haben und festgestellt haben, dass wir in der großen Anzahl der Schlüsseltechnologien in Deutschland mehr und mehr nach hinten fällt. Und das kann man oftmals schon an dem wissenschaftlichen Output erkennen, ob man da mithalten kann oder nicht. Deswegen, man muss sehr rechtzeitig dran sein und muss möglichst viele Technologiefelder, manche, die noch gar nicht in der Presse sind, auch muss die screenen, schauen, wo passiert da viel und wo haben wir da Kompetenzen und wo werden die gerade aufgebaut. Und das muss man frühzeitig erkennen, denn wenn man zu spät dran ist, dann ist die Chance, dass man nicht mehr aufholt, relativ groß. Und so eine Unit könnte das machen, indem sie die wissenschaftlichen Aktivitäten andauernd monitort, die Aktivitäten die mit der Umsetzung der Ideen in ökonomische Erfolge, dass man das dauernd monitort. Und zwar im internationalen Vergleich. Und das muss getan werden. Und diese Unit berät dann die Bundesregierung und sagt, hört mal zu, jetzt habt ihr gerade vorne dran Quanten. Gut, macht das weiter. Aber da kommt in 10, 15 Jahren dies und dies und jenes. Ja, und da übrigens, da sind wir so weit schon weg von der Frontier, Weltforschungsfrontier, da macht man nie mehr so viel, weil das schafft er eh nicht mehr. Das sind die Ressourcen woanders. Und so könnte man beraten. Das ist ein Bundeskanzler nicht in der Lage, das alleine aufzustellen, auch mit dem Bundeskanzleramt, sondern da brauchen sie wirklich Spezialistinnen und Spezialisten. Und die Idee war ja, das dann auch so zu organisieren, wie die Konjunkturberichterstattung, dass man quasi Forschungsinstitute durchaus europaweit immer 3, 4 machen das die nächsten 4 Jahre. Und danach machen es andere, damit da überhaupt keine Befangenheiten oder was weiß ich, Pfadabhängigkeiten reinkommen. Das baut man dann da auf, sodass man das wie bei der Konjunkturberichterstattung jedes Jahr hat und die dann klar sagen, da und da sind die neuesten Trends und da geht's hin und da flacht's ab und so weiter. Ich glaube, dass das wichtig ist. Das machen andere Länder auch. Gibt's in den USA, das gibt's in Japan, in Korea, in Australien, in Israel. Also das sollte man, glaube ich, schon machen. Gleich dazu gesagt, die Bundesregierung hat in den letzten 2, 3 Jahren durchaus Foresight aufgebaut. Auch beim BMBF ist Foresight aufgebaut worden, aber nicht ganz so weit, dass es wirklich voll einsatzfähig ist. Aber es sieht schon gut aus. Jetzt müssen die ganzen Foresight-Aktivitäten auch irgendwie zusammengebracht werden. Und das muss man dann, glaube ich, noch stärker pushen.
Sie haben ja im EFI-Gutachten die Quantentechnologien sich angeschaut. Was waren da so wichtige Punkte?
Also der wichtigste Punkt bei der Quantentechnologie ist der folgende. In den letzten Jahren hat die EFI viele Technologien sich angeschaut. KI und Blockchain und Cybertechnologien und. Und überall kamen wir Pi mal Daumen zu der Erkenntnis, ja, da können wir schon was, das ist nicht Weltspitze und der Abstand zur Weltspitze wird immer größer. Politik, tu was. Jetzt schauen wir uns die Quantentechnologien an. Das sind ja dann 3 verschiedene, Computing, Kommunikation und Sensorik. Und da schauen wir uns die an. Und dann stellen wir fest, da ist Deutschland sehr gut aufgestellt. Im Wissenschaftsbereich formidabel, sehr gut, können gut an der Weltspitze mithalten. Wenn es dann zum Patentieren geht, dann sind die Amerikaner immer die Nase ein bisschen vorn. Und wenn es in die Unternehmen reingeht, dann sind auch eher die Amerikaner ein bisschen vorne. Aber die Abstände sind nicht so fürchterlich groß. Das heißt, wir können hier mitspielen. Und deswegen ist unsere Message oder unsere Handlungsempfehlung an die Bundesregierung, hey Leute, jetzt habt ihr da mal eine Technologie vor der Tür, wo wir super gut sind. Und jetzt verspielt es nicht, in Anführungszeichen, schon wieder. Sondern sorgt dafür, dass diese Technologie, dass sie in die Anwendung kommt, dass ihr den Transfer von der wissenschaftlichen Idee in die ökonomische Anwendung, dass ihr das versucht zu pushen, dass ihr dafür sorgt, dass Unternehmen das gerne machen wollen, dass sie die Technologien einsetzen wollen, dass auch die 3 großen Bereiche Kommunikation, Computing und Sensorik, dass die zusammenwirken, die sollte man auch nicht disjunkt sehen, den muss man kombiniert sehen und sorgt dafür, dass sowas aufgebaut wird. Und da seid ihr noch nicht zu spät dran. Da seid ihr, ist genau der richtige Zeitpunkt, es jetzt zu tun. Aber man muss es auch jetzt wirklich machen. Und das ist dann letztendlich dieser Vorschlag, der immer in diesem etwas modischen Begriff des Innovationsökosystems dann mündet. Ja, baut ein Innovationsökosystem auf. Aber das heißt eigentlich im Prinzip nur, sorgt dafür, dass für diese Technologie nicht nur die Grundlagenforschung da ist und die angewandte Forschung, sondern dass die Möglichkeiten da sind, dass bestehende Unternehmen das nutzen wollen, dass der Transfer stattfindet, dass genug Geld da ist, dass Start-ups sich formieren können, die die dann wieder noch ganz andere Ideen wieder mit reinbringen und so weiter und so weiter und versucht, das letztendlich aufzubauen. Und das braucht nicht so fürchterlich viel Geld, sage ich mal, braucht sehr viel Rahmenbedingungen und Strukturen, die man damit aufbaut, und dann kann das Ganze funktionieren. Und dann kann man unserer Ansicht nach auch sehr gut mit den Amerikanern und auch mit den Chinesen natürlich mittlerweile, die sind sehr stark auf den Gebieten, kann man mit denen auch sehr gut mithalten. Und das würde uns, und das sollte man vielleicht gerade beim Quantencomputing so sehen, das würde uns einen Befreiungsschlag geben in der technologischen Souveränität, wo wir ja gerade befürchten, bei KI kommen wir mehr und mehr in Abhängigkeiten. Nicht nur von China, das waren die ganzen letzten Jahre schon das Thema, sondern mittlerweile seit ein paar Wochen merken wir auch, mit den Amerikanern ist es jetzt gerade auch nicht so gut Kirschen essen, sagen wir mal so. Also das auch da. Und das Quantencomputing würde dann auch selbst die KI in Deutschland dann auf ein ganz anderes Niveau heben. Und dann sind wir wirklich souverän und können dann auch wieder befreiter und auch erfolgreicher arbeiten.
Das heißt, man müsste jetzt das so angehen, dass man jetzt auch diese Bildungsangebote jetzt erstmal pusht für Leute, die schon in Arbeit sind, für Forschende, Studierende und ja, Kinder wahrscheinlich schon, ne?
Relativ früh anfangen in der Schule, das schon zu integrieren, dass das quasi etwas ganz Normales ist, dass man mit diesen Technologien umgeht. Das hat dann mit dem Kompetenzaufbau zu tun, dann auch in den Schulen das zu integrieren, in den Studiengängen das zu integrieren, dass das einfach zum Grundkanon dessen gehört, was man dort erlernt. Und dann eben diese ökonomische Perspektive, diese ökonomische Dimension anzuschieben. Und da kann der Staat viel machen, da sagen wir so, das muss auch nicht immer eine direkte Subvention sein. Das können auch Beschaffungsmaßnahmen durch den Staat sein und Beteiligungen des Staates, also dass man eine Private-Public-Partnership eingeht. Der Vorteil dieser Konstrukte ist, dass der Staat, wenn das ganze Ding gut läuft, auch nachher wieder rausgehen kann. Und dann fließen die Mittel auch wieder zurück. Das ist im wahrsten Sinne übrigens katalytisch. Und das könnte man da machen. Und das Instrument muss man jetzt einfach vermehrt dort einsetzen. Und dann, wenn der Staat das so auch tut und die Rahmensetzung richtig macht, dann ist das auch ein Signal an die Wirtschaft. Vielleicht hätten wir das, hätte ich vorher schon nochmal erwähnen müssen, diese Unsicherheit, die in der Wirtschaft herrscht, ist mit so ein großes Problem. Ist ja nicht so, dass die deutschen Unternehmen noch, sage ich jetzt mal, wenn die Rezession so weitergeht, dann wird das immer schwieriger, dass die nicht finanzielle Mittel hätten, um zu investieren. Die haben finanzielle Mittel, sie wissen eigentlich nur nicht wo. Wenn die Unsicherheit groß ist, dann mache ich vielleicht lieber Ferienwohnungen an der Côte d'Azur, die gehen immer. Aber das wollen wir ja eigentlich nicht, wir wollen ja andere Investitionen sehen. Und dazu muss die Unsicherheit stark reduziert werden. Und die Politik kann viel dazu tun, durch ein Signal geben und durch geschickte Unterstützungsmaßnahmen zu sagen, da geht der Weg hin. Und wenn er dahin geht, dann ist das Risiko zwar nicht gebannt, aber die Unsicherheit ist nicht mehr ganz so groß. Und dann könnt ihr auch getrost investieren, denn das wisst ihr ja, wie das geht. Und so, das müsste jetzt eigentlich passieren. Und das gilt bei Quanten ganz besonders.
Was wäre denn aus Sicht der EFI eine gute deutsche oder europäische Industriepolitik? Wäre es nicht schlau, dass wir den Strukturwandel, den man jetzt sowieso angehen muss, für einen Neuaufbruch zu nutzen?
Immer den Strukturwandel, den ich ja vorher angesprochen habe, ist ein Strukturwandel, der in aller Regel auf radikal neuen Ideen basieren. Also ein batteriebetriebener Motor ist was anderes als ein fossilbetriebener Motor. Die künstliche Intelligenz ist was anderes als die Systeme, die wir vorher hatten, um bestimmte maschinelle Anlagen zu betreiben und so weiter, also eine IT-Steuerung. Also das sind radikal neue Technologien. Und radikal neu heißt, wenn ich das selbst entwickle oder wenn ich das einsetze, also ich mir die Technologie einkaufe, dass ich das, was ich vorher gemacht habe, mit meinen Kompetenzen, aber auch mit der Infrastruktur, die ich habe, zu einem großen Teil abschreiben muss, weil das einfach dazu nicht mehr passt. Und das ist eine riesengroße Richtungsänderung. Und diese Richtungsänderung tut weh. Und das macht man nicht gerne. Und die Deutschen sind besonders konservativ, glaube ich, das nicht machen zu wollen. Die Amerikaner sind da sehr viel lockerer, muss man dazu sagen. Die drehen sich auch mal schnell um 180 Grad und laufen genau in die andere Richtung. In Deutschland tut man sich da schwer. Und wenn man das ein bisschen anfüttert und sagt, na ja, wir geben euch so einen Schubs, damit ihr diese Pfadabhängigkeit, dieses Eingesperrtsein im Alten, dass ihr das überwinden könnt, Und das füttert man an mit einer Subventionierung, die katalytisch ist. Also katalytisch heißt, das wirkt nur eine gewisse Zeit und dann müsst ihr wieder selber laufen. Aber den Sprung über die Grenze, den geben wir euch. Dann ist es, glaube ich, richtig, das zu tun. In einem normalen Forschungs- und Innovationslandschaft, wo so inkrementelle Fortschritte nur stattfinden, ein Motorsystem wird einfach verbessert oder sowas. Da braucht man sowas meiner Ansicht nach nicht. Aber für diese Richtungsänderung, die doch sehr viel an Kraft und Motivation braucht, ist es, glaube ich, ganz gut, das politisch zu unterstützen. Und dann kommen diese missionsorientierte Politik dann auch ins Spiel, wo man dann so große Zielsetzungen dann vorgibt, wie zum Beispiel, was weiß ich, 2035 CO2-freie Individualmobilität. Das sind viele, viele radikale Innovationen notwendig, das zu tun. Und dann kann man versuchen, das politisch zu pushen. Aber auch da ist unser EFI-Diktum, nicht zu weit reingehen. Nur katalytisch anschieben und dann müsst ihr aber selber laufen.
Das ist auch diese Idee von Roadmaps. Man gibt erstmal so eine Idee vor, wo man hin möchte.
Ja, eine Roadmap ist ja eigentlich einfach ein Instrumentarium, um eine Planung zu machen. Ne? Und die Forschungs- und Innovationspolitik bräuchte mehr Roadmaps. Sodass man sagt, na ja, wir haben das und das große Ziel, das wollen wir erreichen. Und dazu brauchen wir 10 Schritte. Und die müssen so aneinander gesetzt werden und sind so voneinander abhängig oder auch unabhängig voneinander, was ja auch mal günstig ist, wenn das unabhängig ist, aber das hängt so zusammen. Und das schreiben wir mal auf und dann sagen wir auch, wer dafür verantwortlich ist, heute schon, wer wahrscheinlich dafür verantwortlich sein wird. Und dann baut man so eine Roadmap auf, dass das mal jeder sehen kann. Und dann legt man los. Und dann wird das natürlich dauernd evaluiert. Man schaut nach, hat das funktioniert und was muss man besser machen. Daraus lernt man auch. Und so ist das natürlich ein lebendes Objekt, das sich nicht komplett auf den Kopf stellt. Das glaube ich nicht. Aber das andauernd sich so verändert, dass der nächste Schritt noch besser wird als der Schritt zuvor. Und das, glaube ich, das hat der Politik in den letzten Jahren, es ist gar nicht nur die Ampelkoalition, auch davor haben Roadmaps eigentlich keine Rolle gespielt. Und das sind eigentlich bewährte Mittel aus der Privatwirtschaft, die man Strategien auf- und umsetzt. Und das sollte man letztendlich dort machen. Und die Kompetenzen denke ich mal, sind in den Häusern eigentlich auch vorhanden. Eigentlich müssten die das auch machen können.
Okay, wäre das dann quasi eine Roadmap für Quantentechnologien?
Zum Beispiel. Ja, da würde ich sagen, na ja, wir haben drei Felder. Die Quantencomputing, Quantenkommunikation, Quantensensorik, die haben jeweils ihren eigenen Entwicklungspfad, den schreibe ich dann auf, wo das hingehen soll, was noch grundlagenmäßig erforscht werden muss, wo ich mehr Start-up-Finanzierung brauche, wo es mehr etablierte Unternehmen sind, wo ich Beschaffungselemente des Staates einbaue, um das Ganze zu pushen. Das kann ich in allen drei Dimensionen machen. Dann würde ich die drei Dimensionen miteinander verschrauben irgendwo und sagen, na ja, wo sind denn die Schnittstellen? Und die lassen wir nicht einfach nur liegen, sondern versuchen sie aktiv zu unterstützen, dass an den Schnittstellen auch was Zusätzliches entsteht. Und so einen Plan bräuchte ich. Ne? Und das sind jetzt nicht nur 7 Seiten Hochglanzbroschüre, sondern das ist schon ein dickeres Büchlein, wo drin steht, was man im Prinzip vorhat und wie man es auch ressourcenmäßig untersetzen möchte, im Sinne von finanziellen Ressourcen, aber auch von Zeitressourcen. Also auch wie lang darf oder soll das dauern. Und manche Dinge muss man länger laufen lassen, andere muss man es auch mit kürzer machen. Und so einen Plan bräuchte ich dann letztendlich.
Wie kommt man denn zu so einer Roadmap? Wer muss sich denn da zusammensetzen?
Ganz einfach auf die Frage ist, gehen Sie mal zur DARPA in die USA, lassen Sie von denen mal zeigen. Das habe ich denen auch gesagt. Geht mal in die DARPA und lasst Sie mal zeigen, wie man so eine Roadmap aufschreibt. Die können es perfekt. Also die Amerikaner können wirklich perfekt solche Strategien aufsetzen und dann in ein Umsetzungsschema, in so eine Roadmap reinbringen. Ich habe das mal gesehen für irgendeinen Bereich in den grünen Technologien. Ich war fasziniert, was man auf einer DIN A4-Seite so gut unterbringt, dass es eigentlich jeder verstehen kann, der es verstehen will, verstehen kann, wie das funktioniert und was die Schritte sind. Und sowas müsste man letztendlich machen. Aber das kann man auch schulen. Das ist jetzt, glaube ich, kein großes Hexenwerk. Und ich denke, dass es sowas natürlich im Ministerium auf den höheren Ebenen, Staatssekretärs- oder Abteilungsleiterebene, müsste schon verankert sein. Und dort brauchen sie Leute, die solche Kompetenzen auch haben und das willens sind, auch zu tun.
Es gab ja noch diesen großen Bereich Dekarbonisierung und Digitalisierung. Diese Transformation, vor der wir stehen, die EFI hat sich das auch ganz genau angeschaut. Was waren da denn so wichtige Punkte aus dem Bereich?
Na gut, wir reden ja schon seit Jahren in verschiedensten Kapiteln immer wieder von digitalen Technologien, die aufgesetzt und umgesetzt werden sollen oder allen möglichen Technologien, die zur Bekämpfung des Klimawandels beitragen sollen, also Dekarbonisierung getrieben werden soll. Und das haben wir punktuell nur gemacht, mal hier, mal da in der Automobilindustrie oder bei Blockchain und so weiter und so weiter. Und haben aber nie gesagt, wie ist eigentlich das gesamte Bild? Wie digital ist denn Deutschland oder wie grün? Wie dekarbonisiert ist eigentlich Deutschland? Und das haben wir mit einer Studie machen lassen, die uns das aufgezeigt hat. Wo sind noch Digitalisierungs- oder Dekarbonisierungspotenziale? Wo sind sie schon ausgeschöpft? Wie geht man mit dem Strukturwandel um, der dort stattgefunden hat? Und das Ganze ist dann sehr stark auch auf den Arbeitsmarkt appliziert worden. Also es ist mehr so aus einer Arbeitsmarktperspektive gemacht worden. Und da stellen wir schon fest, dass bei der Dekarbonisierung bei Deutschland im internationalen Vergleich ziemlich gut dasteht. Wir sind schon relativ weit im Vergleich zu anderen Ländern. Während bei der Digitalisierung ist genau umgekehrt, da sind wir eigentlich relativ schlecht. Da sind wir noch nicht so weit gekommen. Das ist jetzt nicht sonderlich verwunderlich, das haben wir die ganzen letzten Jahre schon gesagt. Ist natürlich dann für die Politik interessant zu wissen, wo findet das statt, in welchen Regionen findet das statt. Digitalisierung in der Stadt ist nicht so das große Problem, auf dem Land ist es ein viel größeres Problem. Bei der Dekarbonisierung ist es tendenziell leicht andersrum. Ja, und dann kommen eben auf dieser Basis kommen dann eben die ganzen Handlungsempfehlungen wieder zum Tragen, wie man diese digitalen Technologien besser pushen kann und wie man die Dekarbonisierungstechnologien besser pushen kann, wobei viele Handlungsempfehlungen der letzten Jahre immer wieder aufgegriffen worden sind. Also ich meine, das hat bei der Digitalisierung im Wesentlichen mit dem Infrastrukturausbau zu tun, der doch an vielen Stellen dann noch löcherig ist, sagen wir es mal so. Und bei der Dekarbonisierung hat das aus unserer Sicht schon auch sehr viel mit dem CO2-Preis oder ähnlichen Konstrukten zu tun, die man braucht, damit die neuen Technologien besser in den Markt reinkommen. Das sind so diese Hauptpolitikfelder dann in den beiden Bereichen. Und dann gibt es zahlreiche Maßnahmen, die man dann noch parallel und ergänzend dazu dann lancieren muss.
Aktuell weisen Sie ja darauf hin, dass der Innovations- und Wertschöpfungsprozess sich von der Grundlagenforschung bis zur Anwendung und von der Produktentwicklung bis zur Marktdurchdringung zieht. Und es ist ja tatsächlich auch ein bisschen kleinteilig. Wie bekommt man da ein gutes Ineinandergreifen hin?
Ja gut, man hat da viele Reibungspunkte, die nicht so gut zusammenpassen. Man hat viele Förderungen, die man heute nicht mehr braucht. Man hat viel Doppelförderungen drin. Das hat auch mit den Ebenen zu tun, von der EU runter über die Ebene des Bundes, dann auch auf die Länder runter. Das müsste alles irgendwie mal entschlackt werden. Da muss man da auch mal mit dem Besen durchgehen und gucken, was braucht man wirklich, was braucht man eigentlich nicht mehr unbedingt und was muss man umsetzen. Das sind natürlich fürchterlich dicke Bretter. Das ist auf dem Papier schnell hingeschrieben, dass man das so machen muss. Das sind fürchterlich dicke Bretter, dass das umzusetzen. Aber ich glaube, dafür so ein bisschen einen Blick zu haben, wäre, glaube ich, wichtig, auch von den politisch Verantwortlichen. Unmöglicherweise auch den Blick, auch selbst bescheiden zu sagen, nee, wir sorgen dafür, dass die Probleme durch die Wirtschaft und die Gesellschaft selbst gelöst werden können. Wir geben nicht die Lösungen vor, so gut sind wir gar nicht, das können wir gar nicht. Aber wir geben euch so einen Rahmen, dass ihr euch da drin austoben könnt und ihr schafft dann auch die Lösungen. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo man die Politik sich so ein bisschen zurücknehmen kann. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, wir brauchen nicht mehr Geld fürs Forschungsministerium. Glaube ich nicht. Wir brauchen keinen größeren Haushalt. Wir müssen es klüger ausgeben. Dass wir das klüger tun. Dass die privaten Akteure müssen diese Lösungen letztendlich alle selbst generieren.
Wer soll mit dem Besen dann da durch?
Ja, nicht Elon Musk. Um es mal so zu sagen, der hat auch keinen Besen, der hat eine Kettensäge, aber das ist vielleicht auch nur Matter of Degree. Also so kann man es nicht machen, obwohl es den Vorteil hat, dass einfach mal radikal was passiert. Dagegen, wenn man das so klein Stückchen hier und da und dann wird immer noch 25 Mal hin und her verhandelt, dann kommt auch nichts dabei raus. Also immer so einen Mittelweg bräuchte man schon. Vielleicht gibt es kluge Köpfe, die auch wirklich wissen, wie man das macht.
Es braucht natürlich zuerst einen Willen, das zu tun, ne? Und das ist gerade in Zeiten, wo viel aufeinander prasselt, ist es eigentlich noch ein Add-on.
Das ist ein Add-on, ja. Das ist ein Add-on, das nicht so simpel umzusetzen ist. Was möglicherweise aufgrund von anderen Prioritäten dann immer wieder nach hinten runterfällt. Es ist auch politisch nicht sexy, Entschuldigung. Also ich sorge dafür, dass Strukturen effizienter werden. Also ist doch viel interessanter, irgendeine neue Autobahn zu eröffnen oder was weiß ich zu eröffnen. Das ist wirklich publikumswirksam. Aber dafür zu sorgen, dass die Prozesse besser laufen, das besser flutscht und so weiter, dafür kriegt man keinen Rosenstrauß. Es hängt von den politischen Akteuren ab und ihrem Willen, sage ich mal so, das gesellschaftliche Interesse unserer Wirtschaft und Gesellschaft in den Vordergrund zu stellen und alles andere hinten anzustellen. Und ob man das immer hinbekommt bei einem Wahlzyklus von nur ein paar wenigen Jahren, ja, kann man auch zweifeln.
Ich danke Ihnen ganz herzlich. Und ja, hoffe mal, dass Herr Merz das Gutachten lesen wird.
Ja, und mit uns spricht. Wenigstens eine halbe Stunde.
Dankeschön. Ne?
Ja, vielen Dank Ihnen auch.
Soweit der Wirtschaftswissenschaftler Uwe Kantner. Wer sich tiefer einlesen möchte, die EFI-Gutachten der letzten Jahre befinden sich auf der Webseite der Expertenkommission Forschung und Innovation. Natürlich gibt es auch viel auf den Webseiten des Stifterverbandes zu entdecken, wo es eine Reihe von Impulspapieren zum Download gibt. Darüber hinaus hat der Stifterverband einige Programme in diesem Bereich, zum Beispiel Data Group Business to Science oder der Länder Roundtable Innovation. Links findet ihr in den Shownotes zu dieser Sendung. Und last but not least, am 7. November wird der nächste Gipfel für Forschung und Innovation stattfinden, diesmal in Kooperation mit dem Falling Walls Science Summit im Café Moskau in Berlin. Und damit vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bitte bleibt uns gewogen und empfehlt uns gerne weiter. Bis demnächst.